Das Zweite ist aber auch, dass ich eben wie gemerkt habe, ganz viele Menschen wollen gar nicht, dass man ihnen hilft. Also natürlich ist es wichtig, sie wissen zu lassen, dass es Möglichkeiten gibt. Aber wie du sagst, dieser Drive, du musst dafür gemacht sein, diese Dinge umzusetzen und da wirklich auch hinzuschauen oder dich dieser Realität auch zu stellen. Manchmal ist es auch hart, wenn man sieht, hey shit, ich habe mir das Leben jetzt 10 Jahre so schwer gemacht. Kann ja nicht sein, oder? Und gleichzeitig ist die Erleichterung dann aber auch da, aber jetzt habe ich es gemerkt, jetzt kann ich hier aussteigen.
Wir sind wieder bei einer Thomas Kovacs Podcast Episode. Heute haben wir einen besonderen Gast und zwar die liebe Barbara. Wir werden heute über das Thema Gesprächshypnose und vieles mehr sprechen. Ja, herzlichen Dank fürs Hierherkommen. Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Gesprächshypnose. Ich kann mir vieles darunter vorstellen, aber wie muss ich mir das dann wirklich vorstellen in der Realität?
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Thomas. Gesprächshypnose, das sagen ein paar, was ist das, was soll das? Das ist eine Methode, eine Therapiemethode sozusagen und Gespräche kennen wir ja alle und Hypnose kennen wir die meisten vielleicht von der Showhypnose, wo die Menschen halt so reihenweise in Trance versetzt werden. Gesprächshypnose ist eine Mischung davon. Das heißt, wir schaffen es im Gespräch unterbewusste Momente zu erkennen und mit denen zu arbeiten. Und das ist eine therapeutische Methode, um Probleme wirklich tiefgreifend im Unterbewussten zu lösen.
Also wenn ich mir das so richtig vorstellen kann, dann geht es halt so wirklich darum, herauszufinden, warum der Mensch etwas tut und eine Veränderung, wenn die Person das will, zu bewirken, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, du kannst es auf zwei Weisen anwenden. Das eine sind natürlich die Probleme, die die Leute haben, die sie lösen wollen. Oder man kann es auch nutzen, um zum Beispiel Gewohnheiten zu installieren. Also wieso schaffe ich es nicht, die Dinge zu tun, die ich wirklich tun möchte? Also einerseits Motivation, aber andererseits auch wirklich so Dinge zu lösen, Muster zu lösen, die sich einfach über Jahre nicht ändern ließen. So.
Wie bist du eigentlich dann dazu gekommen? Das ist ja, glaube ich, schon ein sehr spezielles Thema, eine sehr spezielle Spezialisierung. Ich meine, Hypnose ist, glaube ich, dann der Oberbegriff oder... Vielleicht irre ich mich auch da und das ist dann eine Subnische oder wie muss ich das einordnen oder einkategorisieren?
Ja, das ist eigentlich ein Ding für sich, weil ich komme nicht aus der Hypnose, ich habe nicht eine klassische Hypnose-Ausbildung gemacht und ich bin auch, wie soll ich sagen, eher Quereinsteiger in dem Ganzen. Mein Background ist ja Tierärztin, also ganz ein anderer Bereich. Aber ich bin darauf gekommen, weil ich natürlich in diesem Persönlichkeitsentwicklungsthema eingestiegen bin und mich immer mehr dafür interessiert habe und mich die Frage immer angetrieben hat, wie geht es schneller, wie geht es tiefer, wie geht es effizienter und auch halt nachhaltig. Und die Methode habe ich gefunden über meinen Mentor in Australien. Und er hat das clevere Ding gemacht, dass er einfach aus der Therapie ganz viele Elemente weggelassen hat, die es eigentlich gar nicht braucht, die viel zu viel Zeit brauchen, die von Schulen halt so gelehrt werden, aber er hat das halt alles ein bisschen hinterfragt und sein eigenes Ding draus gemacht.
Also wie muss ich mir dann vorstellen, also wie würde jetzt eine normale Therapie funktionieren versus jetzt das, also da muss es ja dann starke Unterschiede geben, wenn ich das so raushöre.
Genau, also es gibt, also was man wahrscheinlich am ehesten kennt, ist die normale Psychotherapie, also ein Gespräch oder Gesprächstherapie, wo mit einem Klienten gearbeitet wird, wo Traumata aufgearbeitet werden, wo Probleme gesprochen wird. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist die Hypnose, wo man versucht, einen Klienten in eine Trance zu versetzen und dann mit dieser Trance quasi unterbewusst Dinge zu lösen. Was die Gesprächshypnose anders macht, ist, dass sie die beiden Dinge kombiniert. Also im Gespräch nutzt man die unterbewussten Momente, also Momente, wo es ist so ein bisschen wie außerhalb der Logik, oder wo Dinge passieren, die man auch in alltäglichen Gesprächen erlebt, aber wo man natürlich nicht in einem therapeutischen Setting ist, wo man ein Problem lösen möchte, sozusagen. Und im Vergleich zu der Hypnose ist der Unterschied, dass du eben nicht die Augen schließen musst. Du musst nicht eine Treppe hinuntergehen, du musst dich nicht in eine Trance versetzen lassen, wo auch ganz viele Menschen Widerstände dazu haben, das überhaupt zu tun.
Also ich habe, glaube ich, auch schon mal in anderen Podcast-Episoden darüber erzählt, aber zum Beispiel, was ich immer gemacht habe oder schon immer noch tue teilweise, ich weiß nicht, ob dir Earl Nightingale oder auch andere Leute was sagen im Sinne von so diese Motivational Peoples, aber du hast dir das vorm Schlafen gehen oder während dem Autofahren die ganze Zeit reingezogen, dass das deinem Unterbewusstsein suggeriert, dass das, was du jetzt gerade hier aufnimmst, die Realität ist oder für dich nachher die Realität ist. Ich habe das sehr oft gemacht, schon als Teenager-Kind. Mir hat das irgendwie, glaube ich, geholfen, aber geht das so ein bisschen in eine ähnliche Richtung? Klar, es ist natürlich gar überhaupt nicht ein Gespräch, aber es geht darum, das Unterbewusstsein nachhaltig zu beeinflussen, dass es das halt letztendlich glaubt und das, was es glaubt, kann dann zu Aktionen führen, die dann halt dazu führen, dass du vielleicht dann das realisieren kannst, was du wirklich möchtest. Geht das so in die Richtung, also das Unterbewusstsein verändern oder steuern?
Genau, also es geht in die Richtung, das zu beeinflussen, nur ist diese Affirmation oder auch die Meditation, die man hört, ist der lange Weg dahin. Mhm. Also das braucht wirklich diese Repetition und so weiter. Und das ist auch oft so bei der Hypnose, dass man Audios mitbekommt, die man dann wieder anhören sollte. Und es ist genau dieses Ziel, quasi unterbewusst etwas zu verändern, nur habe ich einen anderen Weg oder verwendet die Methode einen anderen Weg dahin. Also ohne, dass du es jeden Tag hören musst, in den Schlaf dich hören musst mit diesen Dingen, sondern wenn du, und das ist das Spannende an der Gesprächshypnose, wenn du eine Erkenntnis hast in dem Gespräch, dann hast du wie anderen Zugriff auf deine Gedanken oder deine Probleme und wie einen anderen Blickwinkel darauf. Und dann ist eben das Unterbewusstsein enorm schnell darin, neue Lösungen zu finden. Aber solange das Problem eben noch besteht, dann drehen wir uns wie im Kreis und denken, oh, ich kann das nicht oder das ist zu anstrengend oder was auch immer da das Problem ist.
Und also wie muss ich mir dann das vorstellen? Also so ist es dann ein normales Gespräch einfach, was stattfindet, einfach mit bestimmten Cues oder Wörtern oder man versucht so das Gegenüber heraus oder wie funktioniert dann dieses Gespräch? Weil es muss sich ja von einem normalen Gespräch unterscheiden, weil sonst wäre ja jedes Gespräch eine Gesprächshypnose.
Genau, genau. Also der Unterschied ist eigentlich wirklich, also erstens mal musst du wirklich etwas verändern wollen oder also einen gewissen Painpoint haben oder also du musst wirklich ein Problem haben, das du angehen möchtest oder etwas, das du verändern möchtest. Und dann ist das Gespräch so, dass es einfach viel schneller in eine Tiefe kommt. Also du kannst dir vorstellen, wie mit jemandem, wo du extrem tiefe Gespräche haben kannst, wo du wirklich Deep Dive oder machst. Mhm. Und das geht eigentlich darüber, eben nicht über irgendeine Technik, die ich verwende, sondern indem, dass ich eben nicht in deinem Problem sitze, kann ich ganz anders darauf blicken und andere Fragen stellen. Es geht eigentlich nur darum, dir Fragen zu stellen und dich dabei zu begleiten, dieses Problem wie anders zu beleuchten.
Mhm. Also das heißt, du stellst vor allem dann Fragen, die sich die Person selber beantwortet, oder wie?
Genau.
Okay.
Genau.
Und dann die Person gibt sich dann selber die Lösung, aber sie konnte bisher halt diese Fragen nicht stellen, weil sie nicht diesen anderen Blickwinkel hat wie du zum Beispiel.
Genau.
Okay. Das ist auch spannend. Also ich meine, das kann man ja, glaube ich, auf viele Situationen übersetzen. Aber was machst du zum Beispiel, und das habe ich auch öfters festgestellt, wenn du die Person, klar, also man stellt Fragen, verschiedene Fragen, aber was ist, wenn die Person so sagt, okay, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und die ganze Zeit, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, genau. Das gibt es ja dann auch.
Ja.
Und du kannst noch so gute Fragen stellen von außen, aber wenn dann die Person wie so eine Blockade hat, wie geht es dann weiter oder wie kommt oder wie bringt man diese Person raus aus so einer Blockade? Das gibt es ja. Also, ich kenne das selber auch.
Genau. Das ist die Antwort, ich weiß nicht, hat ganz viele Facetten.
Mhm,
also
genau.
Einerseits kann es sein, dass man wie so, dass der Punkt ist, wo man immer wieder anstößt und genau dort steht jetzt, oder? Das ist genau da, wo und das höre ich auch oft bei meinen Klienten, die sagen, hey, ich war schon so oft an diesem Punkt, das frustriert mich, ich komme hier nicht weiter. Und die Kunst da ist eben wirklich zu verstehen, es ist okay, dass man es gerade nicht weiß. Also ich habe manchmal die Antwort, ich weiß nicht, lieber, als wenn dann wieder diese Schlussfolgerungen kommen, die man sich eh schon die ganze Zeit erzählt hat, wieso dieses Problem so ist, wie es ist. Und ich weiß nicht, ist eigentlich, und das sage ich meinen Trainees auch oft, ich unterrichte das ja auch, ist eigentlich der Anfang, wo das beginnt zu arbeiten, auch unterbewusst. Weil das ist ja dieser Stopp, okay, hier komme ich nicht weiter, ich muss jetzt wie anders beginnen zu überlegen oder auch den Druck erhöhen. Und da gehe ich ganz unterschiedlich vor. Also eines ist Stille, dann sind wir halt einen Moment still und schauen mal, was passiert. Oder man fragt eine andere Frage, kommt von einer anderen Seite. und beleuchtet es von dort. Also es ist, aber ich weiß nicht, ist eigentlich eine gute mhm. Sache. Außer, das gibt es auch manchmal so, wenn die Bereitschaft gar noch nicht da ist, sich zu öffnen. Mhm. Bei Teenagern oder so, die sagen, ja, ich weiß auch nicht.
Obwohl sie es wissen.
Ja, obwohl sie es wissen oder weil sie halt nicht in diese unbequeme Situation reinkommen wollen, um sich da wirklich mal die Antwort zu suchen, oder?
Was denkst du, also rein aus deiner Einschätzung, wie oft ist es eher das oder das Positive? Ich weiß nicht. Also ich meine, da gibt es sicherlich irgendeinen Schnitt, wo man sagen kann, hey, oder wie kann man herausfinden, welches ich weiß es nicht ist, wenn man von außen drauf schaut?
Okay, ja, das ist eben die Kunst an dieser Methode und das sage ich auch immer. Also es ist so situativ und du schaust ja auf die Körpersprache, auf die Intonation, du schaust auf den ganzen Ausdruck oder die ganze Kommunikation einer Person. Und das gilt es zu lesen. Also, und deshalb spreche ich auch von diesen unterbewussten Momenten. Also wie ist die Stimme? Bricht sie oder räuspert sich jemand oder wird er emotional oder bekommt er einen roten Kopf oder was auch immer? Oder das gibt dir ganz viele Hinweise, was eigentlich sonst noch alles abgeht in der Person, außer dieses Verbale. Oder es gibt noch viel mehr Informationen dabei.
Also ich finde das allgemein super spannend. Das geht ja so, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es gibt so ein Buch, das hat ein FBI-Agent geschrieben. Und da geht es halt eben um diese Cues, weil alles, was der Körper macht, ist nur eine Widerspiegelung der Gedanken. Und nur sehr wenig Leute können diese Widerspiegelungen sozusagen manipulieren, sodass der Körper exakt das macht, was sie wollen, um dem Gegenüber zu zeigen, hey, ich denke das, obwohl ich das gar nicht denke. Das ist ein sehr schwieriger Skill. Und ich habe auch letzten Podcast darüber gehört, dass die CIA-Agenten das alles sehr stark trainiert bekommen, dass sie das faken können alles. Und ich fand das super, super spannend. Also ich denke mal, 99% der Menschen können das nicht. Also das, was physisch passiert, das ist dann auch das, was im Kopf herumspielt. Das ist ja oft auch so ein umgekehrter Loop. Das heißt, wenn ich anfange zu lachen oder so, dass ich mich dann automatisch freudiger fühle. Also es ist auch umgekehrt vom Physischen her. Darum, also ich finde das ganze Thema sehr spannend. Mich würde aber auch nochmal so interessieren, wenn du jetzt so ein Gespräch hast, nehmen wir jetzt mal an, jemand kommt zu dir und möchte jetzt so ein Gespräch, gibt es da alle Mühe? Also ich muss mir halt so die Frage stellen, okay, die Person hat dann schon vieles gemacht, was nicht funktioniert hat. Oder, also wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich denke mal immer so, vielleicht bin ich da auch einer der wenigen, wenn ich ein Problem habe, dann löse ich das entweder. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich schon seit Teenager diesen langen Weg gemacht habe, sei das Meditation, Mantra oder halt eben diese Affirmation, Suggestion. Für mich heißt es dann einfach, in meinem Kopf, friss oder stirb, mach jetzt den Scheiß. Und wenn du es halt nicht machst, bist du halt ein Lappen. Also nicht im negativen Sinn, sondern entweder machst du es oder du chillst. Und wenn du chillst, dann sollst du nicht drüber aufregen. Und wenn du es machst, dann machst du es einfach. Und ich weiß halt nicht so, vielleicht ist das nicht die Normalität, aber so, darum interessiert mich das. Was ist so die Ausgangslage von Personen?
Ja, weil ich meine, du bist ja auch erfolgreich in dem, was du machst und du hast einen Weg für dich gefunden, wie du deine Probleme löst, oder? Also du hast wieder einen Weg gefunden. Es gibt aber ganz viele Menschen, die haben das nicht oder die haben auch andere Settings oder grundsätzlich einfach. Und wenn sie zu mir kommen, bei mir ist meistens so der Punkt, ich bin ja nicht, ich habe keine Psychotherapie-Lizenz und so weiter. Also ich bin da so ein bisschen im Outsider-Bereich sozusagen. Und oft sind es Leute, ja, die schon andere Dinge probiert haben, die sagen, hey, ich komme hier nicht weiter, es geht nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht mich jahrelang noch mit dem Thema rumschlagen, sondern ich bin jetzt wirklich bereit, das tiefgreifend zu ändern. Und das ist so der Punkt. Und es sind oft auch Themata, wo sie merken, hey, ja, ich komme da nicht dran, ich komme selbst nicht dran und ich hole mir jetzt da Hilfe, aber ich möchte eben nicht den klassischen Weg gehen oder bin ihn schon gegangen, das ist trotzdem wieder da.
Ja, also finde ich allgemein sehr, sehr spannend. Also für mich ist es immer schwierig nachzuvollziehen, ich habe auch schon privat solche Gespräche gehabt, aber ich verstehe, warum nicht jeder das alleine kann. Aber ich finde es manchmal schwierig zum Nachvollziehen. Das ist halt so einfach mein Gedankengang. Und dann ist es halt so, okay, andere Leute denken halt eben anders. Und hier finde ich dann auch nochmal etwas spannender, also zu wissen, wenn du jetzt ein Gespräch, egal mit über was, hast du eben, so die Klassiker sind wahrscheinlich irgendwie aufhören zu rauchen, so banale Sachen, aber sehr oft sind das sicherlich auch vielleicht tiefer greifende Dinge, eben vielleicht, wie du schon auch gesagt hast, vielleicht macht die Person XY, weil ihr als Kind irgendwas passiert ist und das hat sich dann überall so ein bisschen verteilt mit den Gewohnheiten, schlechtere Gewohnheiten aufgrund von diesem und jenem und das ist dann alles im Unterbewusstsein drin. Aber ist das, also ich kann mir das kaum vorstellen, aber das kann doch nicht sein, du hast ein Gespräch, ich habe jetzt ein Gespräch mit dir und dann auf einmal, ja, ich rauche jetzt nicht mehr, jetzt mache ich Sport jeden Tag, das ist wahrscheinlich, also wie muss ich mir dann wirklich so ein Progress vorstellen?
Ja, es ist so unglaublich, wie du sagst. Also es ist wirklich, also einerseits, du hast das angesprochen, vielleicht ist es aus der Kindheit oder so. Es ist nicht immer Kindheitstrauma. Es ist manchmal ein bisschen zu einfach gegriffen in der Therapiewelt oder da sagen alle, ja, es ist der Selbstwert oder Kindheitstrauma oder die Person muss sich einfach lieben und dann ist alles wieder okay. Es ist nicht so einfach oder es ist auch nicht so langweilig sozusagen, oder? Weil jede Session ist wieder anders, weil wir alle unseren Erfahrungsschatz und Eindrücke haben. Und die Ursache, die wirkliche oder tiefere Ursache ist manchmal ganz was anderes, wo wir im Leben nicht im Vorhinein drauf gekommen wären. Das ist mal das eine. Und die andere Frage war, jetzt habe ich es verloren.
Ich habe auch den Faden verloren.
jetzt weiß ich es wieder. Du hast gefragt, ist es wirklich so einfach, ja, dass mit einer Session das Ganze... Ja, ich kann dir ein Beispiel geben. Also die eine Klientin, die kam mit Ängsten, hat sogar zu Beginn weg geweint und gesagt, hey, ich komme nicht weiter, alles macht mir Angst und so weiter. Und nach dieser Sitzung hat sie mir zurückgeschrieben, sie hatte 10 Jahre lang versucht, ihren Fahrschein zu machen, hat es nicht geschafft, den hat sie gemacht. Sie hat ihrer Familie ziemlich die Meinung gesagt, das ist wie so für sich eingestanden. Ich habe nie, also, und das ist ein Prinzip auch der Gesprächshypnose, du gibst nie Ratschläge oder Tipps oder sagst irgendwie, was sie zu tun haben, überhaupt nicht. Sie konnte wieder hartes Brot essen, weil sie hatte so Kieferschmerzen. Weil das alles so verkrampft war und ihr Business ist zum Laufen gekommen, weil sie sich halt getraut hat, sich zu zeigen. Also, und das war eine
Sicht. Also ich fand jetzt gerade noch spannend, du gibst keine Ratschläge. Also das heißt, du gehst wirklich so nach dem Motto rein, du stellst eigentlich nur Fragen und sie beantworten sich die Fragen selber und leiten dann nach dem Gespräch, bewusst oder unterbewusst, mal völlig abhängig davon, dann ab, hey, ich gehe jetzt meiner Familie die Meinung sagen.
Genau.
Und das hast du eigentlich gar nie suggeriert, gesagt oder ihr bist in die Richtung gegangen, sondern da sind sie selber drauf gekommen.
Nee. Ja.
Also was sind denn das, also vielleicht ein paar Beispielfragen, dass man sich einfach auch vorstellen kann oder ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ich bin jetzt seit November, da ging es richtig hardcore ab im Business und ich musste auch viel Pakete helfen machen und so weiter. Es war richtig stressig, der ganze Dezember durchgearbeitet. Und dann hat meine Morgenroutine drunter geleitet. Ich habe eine Morgenroutine, die habe ich seit über 5, fast 6 Jahren gemacht, durchgehend. Und die ging mittlerweile über eine Stunde mit Buchseiten lesen, Sport, alles. Und die ist komplett abgefuckt. Ich sag so, wie es ist. Habe auch schon, also das regt mich richtig auf. Aber ich habe mir dann halt gesagt, okay, ich habe nur so und so viel Zeit. Ich muss so und so viel arbeiten, aber ich habe noch Verlobte und so weiter. Das heißt, entweder nehme ich jetzt Zeit von Arbeit weg oder Zeit mit meiner Verlobten oder mit meinen Haustieren oder Zeit von meiner Morgenroutine, wo ich eh das alleine mache. Okay, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die Zeit von der Morgenroutine und packe die halt ins Business. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Morgenroutine mehr habe. So, meine Morgenroutine ist jetzt einfach noch, ich esse höchstens einen Apfel am Morgen, mache mich ready und gehe ins Büro. So, das ist jetzt meine Morgenroutine, die geht 15 Minuten. So, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen?
Was macht das zu einem Problem?
Fragst du mich jetzt? Okay, weil es mich selber aufregt und ich gerne wieder zum Beispiel lesen und Sport machen würde regelmäßig.
Und was hindert dich daran?
Dass ich tatsächlich aktuell gerne ausschlafe. Also ich bin jetzt heute auch bis 9 Uhr habe ich geschlafen.
Oh, wie schön. Ja. Also ist Ausschlafen wichtiger als Sport und Morgenroutine?
Vermutlich nicht wichtiger objektiv gesehen, aber subjektiv gesehen fühlt es sich besser an.
Also was ist dir wichtiger? Einen Weg zu finden, dass es sich gut an oder besser anfühlt in diesem Setting hier jetzt, unser Gespräch, oder einen Weg zu finden, dich wieder zu motivieren, die Morgenroutine zu machen?
Lieber einen Weg zu finden, wie ich die Morgenroutine wieder mache.
Okay, also geht es nicht ums Gutfühlen?
Doch, weil als ich die Morgenroutine hatte, hat es sich gut angefühlt, sie zu haben. Nachdem ich aber diesen Streak gebrochen habe für 2 Monate, fühlt es sich nicht mehr gut, die Morgenroutine zu machen. Weil es so anstrengend ist.
Okay, also fehlt dir die Motivation oder hast du einfach vergessen, wieder anzufangen? Haben wir es, siehst du?
Das, also wie meinst du mit vergessen anzufangen? Ich überlege gerade über das. Ja. Also was meinst du mit vergessen anzufangen? Das verstehe ich nicht ganz. Also von
vergessen anzufangen, die Routine.
Also ich verstehe die Formulierung halt nicht ganz. Darum grübel ich gerade noch. Also wie vergessen anzufangen, wie muss ich mir das vorstellen? Also,
du hast gesagt, du warst vorher voll im Flow und genau. Dann kamen eben die Pakete und das
Business. Halt die Arbeit, genau. Ja.
Genau. Mhm. Und jetzt möchtest du wieder reinkommen.
Genau.
Und jetzt kommt die Frage, hast du vergessen anzufangen wieder mit der Routine?
Theoretisch schon. Ich hätte es ja heute theoretisch machen können, wenn ich eine gute Stunde vorher aufgestanden wäre. Mhm. Das wäre schon gegangen. Mhm. Aber in dem Moment war mir vielleicht das Ausschlafen wichtiger, in dem Moment halt, weil es sich besser angefühlt hat. Ja.
Mhm. Und jetzt hast du aber vorher gerade gesagt, ja, es ist dir eigentlich wichtiger, dich wieder gut zu fühlen mit der Morgenroutine.
Auf dem objektiven Level halt. Das differenziere ich halt schon so. Ja.
Und subjektiv?
Subjektiv fühlt sich halt jetzt im Moment, und das Subjektive ist ja immer nur der Moment, weil subjektiv kann ich halt schon zurückdenken, ja, das war mega cool, aber wenn sich das jetzt besser anfühlt, dann wird mein Körper und meine Hormone und alles halt das pushen, was sich jetzt gut anfühlt.
Also das ist das Logische.
Genau.
Und das Unlogische?
Also wie das Unlogische?
Also logisch weißt du, okay, wenn ich meine Morgenroutine mache,
wäre besser, ja, genau.
Wäre es besser. Aber da ist was Unlogisches dabei, weil du machst es ja nicht.
Genau, weil es sich jetzt gerade besser anfühlt. Auszuschlafen zum Beispiel, eine Stunde länger zu schlafen, statt 8 Stunden zu schlafen, 9 Stunden zu schlafen.
Also das ist so the cost of, also dieses Momentane, oder?
Genau.
Also du vergibst dir die gute Morgenroutine, um short term
nochmal eine Stunde länger zu schlafen.
Genau.
Genau, exakt. Ja.
Ja.
So, jetzt? Wie kann ich jetzt das lösen?
Genau.
Ja.
Aber hast schon ein bisschen gemerkt, dass da was ging, oder?
Ja. Also, ich meine, wenn wir so ein bisschen wieder aus dem Gespräch rauskommen.
Ja.
Das sind alles Dinge, die mir jetzt zum Beispiel ja schon, weil sonst hätte ich mir sie ja selber nicht beantworten können.
Genau.
Aber wenn ich dann noch so tiefer reingehe, wie ich mir das zum Beispiel dann relativiere, das hatte ich jetzt auch schon die letzten paar Tage, was ich dann einfach mache, ist, ich ziehe mir halt im Vergleich dazu mehr Hörbücher oder irgendwas Ähnliches rein und relativiere und rationalisiere mir dadurch, okay, da muss ich halt morgens nicht lesen, weil ich halt während der Arbeit mir ein Hörbuch reinziehe.
Ja.
Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber ich verstehe, dass mein Gehirn versucht oder ich versuche mich zu relativieren und eine Entschuldigung zu suchen, warum ich jetzt die Morgenroutine aktuell nicht mache und warum es okay ist, die nicht zu machen, weil ich jetzt XY mache, was ungefähr gleichwertig ist.
Genau, ja. Genau. Also ich glaube, du arbeitest sehr, also das ist jetzt nur Analyse, aber es ist so, du findest einen Weg, wie so dich selbst trotzdem zu belohnen oder zu finden, ja, ich mache das bis zu einem gewissen Grad und das tut mir gut, oder?
Genau.
Und die eine Frage, wo du gestutzt hast, war einerseits, weil du sie nicht verstanden hast, aber da wären wir noch weiter rein, oder? Das ist so dieses Neustarten, oder? Da hast du wirklich so überlegt,
einen anderen Blickwinkel drauf.
Genau, und das ist so ein Ansatz davon. Also, und das ist nicht eine Frage, die ich irgendwo geskriptet habe, sondern
logisch.
Das ist so dieses momentane, intuitive. Und,
aber ich finde auch spannend, du hast jetzt wirklich nur Fragen gestellt und ich habe Fragen zurückgestellt und du hast nie die Frage beantwortet, die ich dir gestellt habe. Du hast mit einer weiteren Frage geantwortet. Also ich finde das super, super spannend, weil das sind so Themen, mit denen beschäftige ich mich auch gerne, weil das ist letztendlich auch, also du benutzt es jetzt halt eben in der Gesprächshypnose, aber letztendlich so, wenn du, keine Ahnung, Verhandlungen hast im Business oder auch sonst mit Leuten sprichst, du hast ja immer irgendwie eine Form, wie du mit den Leuten sprichst. Und wenn ich jetzt so zurückschaue auf die letzten Monate, Jahre und so weiter, zum Beispiel so diesen, das, was du jetzt gerade gemacht hast, eigentlich nur Fragen stellen, Ich bin jetzt eher eine Person, wenn du mir eine Frage stellst, beantworte ich sie. Was manchmal gut ist, weil manchmal wollen die Leute antworten, aber auch in vielen Fällen nicht so toll ist. Weil sie wollen eigentlich gar keine Antwort, sondern sie wollen etwas völlig anderes. Und wenn du eine Frage stellst, bekommen sie das automatisch, weil sie können dann interpretieren in das. Und dann, ah, okay, der Thomas hat mir das gegeben, was ich eigentlich wollte. Ja. Weil du eigentlich wie gar nichts gegeben hast, in Anführungsstrichen. Ja. Und sie dann interpretieren, hey, sie hat mir jetzt diese Information gegeben.
Ja, das ist super Learning. Also es ist wirklich meistens, was die Leute sagen oder fragen, hat sehr viel mit ihnen zu tun. Mhm. Oder sie, da ist immer was noch was anderes dahinter. Und das lohnt sich da nachzuhaken und nachzufragen nochmal. Anstatt ihnen einfach so bequem die Antwort zu geben.
Hast du festgestellt, wenn du, vielleicht, also jetzt mal abseits vom, also das, was du halt so beruflich machst, aber hast du festgestellt, dass wenn du Fragen beantwortest, sowohl geschäftlich als auch privat, versus dass du wieder eine Frage zurückstellst, natürlich nicht immer nur die ganze Zeit keine Antwort geben, aber hast du festgestellt, dass manchmal eine Antwort ein viel, viel schlechteres Ergebnis liefert als eine Frage? Im Outcome für die Person meine ich jetzt speziell,
ja,
nicht für dich.
Also ich merke es ja bei meinen Kids, oder? Ich habe ja 3 Kids und wenn ich denen gehe und sage, ihr müsst jetzt das und das Zimmer aufräumen und so, das ist natürlich nicht beliebt und das funktioniert auch nicht. Ja. Aber wenn du gehst und mit Fragen kommst, dann finden sie manchmal, nicht immer, die Motivation oder einen Grund, weshalb es sich doch lohnen würde, das zu tun. Und das hilft uns allen, weil wir alle haben es nicht gerne gesagt zu bekommen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und wenn wir,
wie hast du es bei den Kindern hinbekommen? Also was stellst du dann für eine Frage, wenn sie ihr Zimmer aufräumen sollen?
Ja, oder einfach, also wieso wäre es vielleicht gut, das Zimmer zu aufzuräumen? Was nützt es dir? Wie viel Zeit sparst du dir, wenn du nicht jeden Morgen irgendwas suchen musst, oder? Und so, also das sind jetzt.
Ja, aber es funktioniert dann wahrscheinlich, wenn der Auftrag direkt zu 10% funktioniert, ist die Frage vielleicht 25% wert.
Genau, genau. Okay. Also es kommt wie eine andere Motivation dabei raus. Und was eben auch lustig ist, und das hast du jetzt vorher schön gemacht bei deinem Beispiel, man findet so seine eigenen Ressourcen oder man findet den Grund, wieso man das eigentlich macht oder wie es einem noch helfen könnte. Oder wenn du gesagt hast, ja, ich bin nachher ausgeruhter, auch wenn ich die Morgenroutine mache, oder das langfristig hilft mir das, oder? Und das ist ja etwas, das man sich dann wieder mal hinterfragen kann, ja, wieso tue ich denn das überhaupt, oder wieso tue ich es nicht, also solche Dinge, ja.
So dieses Hinterfragen, das finde ich auch spannend, ich hinterfrage sehr gerne sehr vieles, aber manchmal habe ich auch festgestellt, egal was es ist und egal welches Thema es ist, du kannst es unendlich hinterfragen. Weil du wirst nie diese Basis erreichen, wo das ist die Grundbasis. Nein, du wirst dann nochmal herausfinden, ein Jahr, 2, 3 Jahre später, so, es ging nochmal ein Layer tiefer. Und dann denkst du jetzt, boah, krass, jetzt habe ich es aber erreicht. Und dann irgendwie hast du irgendein Gespräch mit jemandem, vielleicht auch völlig random, jemanden, den du gar nicht kennst, ein Fremder. Und dann kommst du nochmal ein Level deeper. Und das kannst du, glaube ich, unendlich so weiterführen. Also so, vor allem, wenn es so um dieses Mentale geht, dieses, ich sage jetzt mal, philosophische ja dann auch sehr teilweise. Ich gehe sogar so weit, dass man physisch auch immer wieder kleinere Teile finden wird, von dem Atom bis hin zu den, keine Ahnung, Elektronen, Works. Quanten und was weiß ich nicht, da alles gibt. Es wird immer kleiner und kleiner und du wirst immer wieder was finden. Und in der Psyche und in der Philosophie sowieso, weil da kannst du halt auch im Kreis dann diskutieren, dass du machst dann das wiederum wegen dem da oben und dann whatever. Wo sagst du jetzt zum Beispiel auch, du gehst ja diesen Deep Dive, aber irgendwo, das stelle ich mir manchmal dann halt auch die Frage, wo ist dann genug bei diesem Deep Dive? Weil du kannst theoretisch auch natürlich unendlich lang diesen Tauchgang machen, aber die Frage ist, möchtest du das überhaupt noch oder sagst du, hey, vielleicht bist du, keine Ahnung, bei unter 100 Meter beim Tauchen voll gechillt und du willst nicht noch tiefer und es ist okay, oder wie findet man das so ein bisschen raus?
Ja, das ist eben das, was ich so liebe, weil ich sage, hey, es muss bodenständig sein. Das heißt, wir müssen es im Real Life umsetzen. Mhm. Also natürlich kann man sich philosophisch in Gebiete begeben. Ja, also unser Mind ist riesig. Also weißt du, es hat extremes Potenzial, aber und deshalb nutze ich oder sage ich auch immer, es geht um die Problemlösung. Mir geht es darum, dass die Menschen ihre Probleme lösen oder diese Gewohnheiten ändern und dann das Umsetzen, also das Tun, ist dann ein extrem wichtiges Element. Und mir geht es nicht um darum, möglichst deep und möglichst jede Ecke auszuleuchten, sondern diese Ressourcen zu nehmen und dann umzusetzen. Weil ich glaube, das ist unser, hey, wir sind da live, oder? Ist Materie, oder? Wie sollen diese Dinge, unsere Power quasi ins Leben bringen und das tun und nicht uns im Kreis drehen. Und natürlich hat das eine mega Faszination, was da alles möglich ist oder was da alles abgeht, aber im Endeffekt stehen wir mit beiden Füßen da auf real Boden und haben etwas zu tun, oder? Und das ist eigentlich die Mission. Und diese Gesprächshypnose oder all diese Therapieformen kommen dann zum Tragen, wenn es eben nicht mehr läuft, wenn wir nicht mehr weiterkommen, wenn wir nicht mehr, wenn es hakt und wenn es sehr unbequem wird oder schmerzhaft, das geht auch mit physischen Schmerzen. Der seelische, emotionale Anteil dort ist auch groß und da, ja, darum geht es mir. Also mir geht es nicht um Hirngespinste oder da uns irgendwo zu verlieren, sondern um wirklich Problemlösung und dies möglichst schnell. Also weil wir sollen die Zeit nicht mit Therapie verbringen.
Ja, also im Prinzip so nach dem Motto, es hat funktioniert, wenn sich in deinem Leben irgendwas in die Richtung bewegt, die du dir so oder so ähnlich vorgestellt hast, das vorhin nicht geklappt hat, so wie du es dir vorgestellt hast.
Genau, und meistens verändert sich eben noch viel mehr. Also es ist dann eben nicht nur, dass man aufhört zu rauchen, sondern dass man dann eben, wie so oft sagen die Leute auch, hey, ich habe wieder ein ganz anderes, einen Zugang zu mir gefunden oder so etwas oder so eine Stärke wieder gefunden, die ich lange nicht mehr gespürt habe oder solche Dinge werden zurückgemeldet. Und das ist so, das ist eben viel breiter als das, was man denkt, also viel facettenreicher auch.
Was ist so, was ist so die Person, die jetzt, wenn sie zu dir kommt, was sind so Beispielprobleme, lass ich mir das auch mal vorstellen. Du hast vorhin schon ein Beispiel gesagt, aber gibt es vielleicht auch bestimmte Dinge, die besonders oft vorkommen, wo du sagen kannst, hey, jetzt über verschiedene Gruppen von Leuten, das ist so ein Problem. Vielleicht ist es auch was, die Gesellschaft widerspiegelt zu einem gewissen Grad teilweise auch. Oder gibt es da irgendwas, was du feststellen konntest?
Also meine Nische war lange Stress und ich bin ja Tierärztin. Ich habe mich wirklich mehr bei Stress, also Erschöpfung, bei Tierärzten spezialisiert. Aber ich sage immer, die Nische oder das Symptom, mit dem die Leute kommen, ist ja nur die Oberfläche.
Also der Stress ist das Symptom.
Genau, das ist ein Symptom und das ist natürlich in unserer Gesellschaft top. Also auch wenn du schaust, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ganzen physischen Sachen, die damit zusammenhängen, ist krass, oder? Also das ist heftig, ja.
Und das ist so, ich sage mal, das Hauptsymptom und dann wird geguckt, hey, warum hat man dieses Stresssymptom sozusagen.
Genau. Also Symptome bei Stress wissen wir ja, also Menschen, die nicht schlafen können, die wirklich Gedanken ewig kreisen lassen, die auch den Job nicht beim Job lassen können, nicht abstellen können oder solche Dinge. Mit denen kommen sie oft, ja.
Ich hab für mich jetzt zum Beispiel festgestellt, also Stress ist etwas, das subjektiv wahrgenommen wird. Also zum Beispiel, ich mache mir immer das Gedankenspiel, so als Kind oder als Teenager fand man es stressig, dass man eine Prüfung hat. Und wenn ich mir heute so denke, hätte ich heute eine Prüfung, es wäre mir sowas von scheißegal. Ich kann sie richtig versemmeln und richtig scheiße bei der Prüfung seine Eins schreiben und ich denke mir, leck mich am Arsch, es ist mir scheißegal. Es juckt mich nicht. Und früher hat mich das unter Umständen in gewissen Momenten schon sehr stark gejuckt, wenn ich vielleicht keine gute Prüfung hatte. Und es hat mich gestresst. Heute würde mich dieselbe Situation, wenn ich zum Beispiel studieren würde, was ich nicht tue, ich finde es nicht schlecht, aber ich tue das jetzt ja nicht, es würde mich einfach nicht jucken. Okay, dann falle ich halt durch. Es juckt mich nicht. Ich bin auch in Mathe durchgefallen in der Berufsmatura. Habe die zwar abgeschlossen, aber Mathe durchgefallen. Dort habe ich schon gemerkt, das juckt mich eigentlich nicht wirklich. Und das fand ich sehr spannend, weil es ist eigentlich dieselbe Situation, aber du als Mensch bist vielleicht gewachsen, sowohl körperlich, aber auch gedanklich, mental. Und darum habe ich dann festgestellt, okay, Stress ist nicht situationsbedingt, sondern wie man subjektiv drauf reagiert. Und dann bin ich halt auch ins Thema Stoizismus gekommen und so weiter. Habe auch Bücher wie Meditations gelesen oder Letters from Seneca und habe da festgestellt, dass das alles eigentlich nur, ich will es nicht anders sagen, aber Fugazi ist, weil es ist es ist nicht real, der Stress. Mhm. Der Stress und diese Hormone, die ausgeschüttet werden, ist nur aufgrund der Reaktion zur Situation.
Genau.
Und in der Realität würde uns das nützen, wenn jetzt ein Bär vor uns ist und wir jetzt kurz vorm Sterben sind, dann brauchen wir diesen Stress wegen Adrenalin und so. Aber vor einer Prüfung stirbst du halt nicht. Selbst wenn du, wenn dir irgendwas heutzutage Schlimmes passiert, in Anführungsstrichen, also jetzt mal ohne, dass irgendjemand stirbt wegen irgendwas oder Unfall, in der Regel ist es nicht lebensbedrohlich. Es ist meistens irgendwie, der Tag ist dann einfach scheiße oder das oder jenes, man hat ein bisschen weniger Geld oder, aber es ist nicht so, dass du dann direkt stirbst, instantly, oder wahrscheinlich auch nicht die kommenden Jahre stirbst. Und da habe ich dann festgestellt, dass dieser Stress rein subjektiv ist und du zu einem gewissen Grad dich annähern kannst und diese, es gibt auch so ein Buch Anti-Fragility, wo du halt so diesen Threshold erhöhen kannst, weil es eigentlich nur ein subjektives Empfinden ist.
Ja.
Und geht es dann auch so in die Richtung, dass man so versucht, den Personen eigentlich mitzuteilen, hey, du kannst mit dem Stress auch anders umgehen und dann herausfinden, warum, und eigentlich ist das gar nicht so, also du stellst ja nur die Fragen, aber sie sollen selber darauf kommen.
Genau, also was wir eben nicht tun, ist eben unsere
Genau, aber du stellst ja die Fragen.
Genau, aber ich stelle auch nicht zielorientierte Fragen.
Also auch
ich
nicht, okay.
Weil ich will sie ja nicht, das ist ein Grundsatz bei diesem Ding, ich will sie eben nicht irgendwo hinbringen. Also natürlich wissen wir das alles und es ist wie eine Art, ich weiß nicht, ob ich es so sagen darf, jetzt Mindfuck, oder?
Ja.
Es ist unsere Interpretation der ganzen Situation und unsere Bewertung. Und das wissen ja viele, oder? Das können wir ja den gestressten Menschen schon sagen, aber es nützt ihnen nichts, weil sie haben diese Situation kreiert, also müssen sie auch wieder entkreieren. Und das können sie eben nicht, wenn ich von außen komme und sage, hey, das ist einfach mein Fuck. Oder, also es ist ein bisschen salopp gesagt, aber auch natürlich hilft dieses Wissen extrem, aber wenn du selbst in diesem Problem drinsteckst, ist es eben mega schwierig, von außen auch so Tipps anzunehmen, oder?
Ich weil weiß sie nicht, zu rational sind.
Ja. Ja, weil das Problem hat noch existiert. Also man natürlich vom Mind her weiß man, hey, ich kreiere mir diesen Stress selbst, aber ich stecke halt trotzdem drin. Mhm. Also weißt du, und ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Und also das Background-Wissen ist super, aber um mit Menschen so zu arbeiten, ist wirklich wichtig, oder das ist eben das, was die Methode ganz anders macht im Vergleich zu vielen anderen Coaching, NLP-Dingen, wo man eben hingeht und versucht, sie dorthin zu bringen, das zu erkennen, gehen wir eben relativ leer hin, also so neugierig und offen und lassen sie selbst ihre Erkenntnis haben, die sie daraus dann ziehen. Das ist das Faszinierende daran.
Ja. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt so zurückdenke an all diese Dinge, bin, also was heißt von selbst drauf kommen? Ja, weil man wird ja von allem, sei es jetzt Social Media jetzt heutzutage, du wirst ja irgendwie unterbewusst auf etwas getrimmt, sei es ja auch der Algorithmus.
Mhm.
Also du kannst jetzt zum Beispiel argumentieren, hey, der Thomas, der ist vielleicht von selber irgendwie auf Stoizismus gekommen, weil das irgendwelche griechischen und was weiß ich was Dudes vor tausenden oder vor hunderten von Jahren mal so erfunden haben, niedergeschrieben haben, und dann gibt es da verschiedene Variationen. Geht ja auch in Richtung Buddhismus. Ich glaube, ich kann das nicht zitieren, aber ich glaube, Buddha hat auch gesagt, dass der Mensch sich selber leiden lässt und eigentlich das Leiden nicht wirklich real ist, sondern der Mensch das einfach die ganze Zeit macht. Und man eigentlich gar nicht leiden würde, wenn der Mensch nicht dran denken würde. Aber letztendlich ist das ja auch vom Algorithmus, vielleicht weil ich ein YouTube-Video gesehen habe, mit jemandem ein Gespräch gehabt habe, bin ich dann wirklich von selber drauf gekommen oder habe ich das einfach von vielen Stellen öfters suggeriert bekommen und irgendwann hat dann mein Unterbewusstsein gesagt, hey, das könnte die Antwort sein, und dann sagt mein Unterbewusstsein zu meinem Bewusstsein, hey, check das mal ab, recherchier da mal, lies da mal ein paar Bücher, und dann ist es so ein Feedback-Loop,
ja.
Weil dann recherchierst du mehr, guckst du mehr, du sprichst mehr drüber, und also, weißt du, wie ich meine, also wo ist denn wirklich, es kommt von einem selber?
Also das, was du ansprichst, ist super, weil irgendetwas hat dich ja daran interessiert oder dich neugierig gemacht. Also irgendwas zieht dich ja dorthin, und ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, ist jetzt mal, ja, vielleicht ist es unbewusst oder so intuitiv, nennen wir es ja auch. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich muss jetzt das machen. Oder ich weiß nicht, das zieht mich jetzt so an, und das ist okay. Die Frage war, ist es wirklich von einem selbst? Ja, ich denke, also wirklich eben, das Wissen und all diese Informationen sind, es ist ja wie so ein Riesen mit dem Internet sowieso, ist ein Riesenpool an Wissen oder an Knowledge. Aber es geht ja darum, dass du dem folgst, deinen Impulsen auch folgst, mhm, oder dieser Intuition auch traust und findest, ah, okay, ich mhm, lasse mich darauf ein. Und es ist natürlich auch von dir ein Aufwand, all diese Dinge zu lesen, oder? Also es ist, jetzt habe ich den Faden verloren.
Kein Problem, passiert mir auch ab und zu. Jetzt ist mir gerade wirklich sehr spontan etwas in den Sinn gekommen, auch nur, weil ich gerade kürzlich ein paar Dinge darüber recherchiert habe. Ich weiß nicht, wie tief du bei AI drin bist, also Artificial Intelligence. Und wir haben ja heutzutage alles so AirPods in den Ohren. Wir haben eine Apple Watch, das glaube ich auch irgendeine Sportwatch. Ja. Also Herzfrequenz wird gemessen. Mhm. Bei den neuen Apple Watches auch der Blutdruck, alles Mögliche. Und da gehen wir dann auch in so in die Richtung, jetzt kommen noch die Vision Pros raus von Apple. Weißt du, da diese großen Brillen, ja, mhm, VR, Augmented Reality Brillen. Und wir haben ja vorhin gerade im Gespräch gehabt, eben du hast all diese Cues, Mundbewegungen, keine Ahnung, ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, wie schnell dein Herz schlägt, aber mhm, die Uhr sieht das, mhm, wenn du halt Stöpsel im Ohr hast, da sind sicher auch irgendwelche Sensoren drin, die irgendwas scannen können, I don't know. Da sind ja ganz viele Datensätze, die du als Mensch, ich sehe dich, wir sprechen, ich höre es und also ich kann das nachvollziehen, aber diese Geräte können ja noch viel genauer oftmals mhm, all diese Dinge tracken. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt all diese Daten. Oder die du jetzt als Mensch im Gespräch auch mitbekommen würdest, aber du hast vielleicht sogar noch mehr. Weil der Mensch die halt freiwillig freigibt. Ich habe eine Apple Watch an, ich gebe eigentlich all die mhm, Daten in die Cloud. So, jetzt haben wir aber ein Large Language Modell, das sehr auf dieses Thema eben Therapie oder was auch immer mhm, geschult ist. Theoretisch kann doch dann eine AI, wenn sie weit genug entwickelt ist, und wir sind, glaube ich, nicht mehr so weit davon entfernt, in diese Richtung gehen, dass du sehr individuell aufgrund von deiner Situation Informationen und oder sogar Worte bekommen könntest, die dich triggern in die richtige Richtung, weil es erkennt, zum Beispiel, wenn ich das Wort, keine Ahnung, Hund sage, wie du darauf reagierst, das sehe ich zwar als Mensch schon auch, aber das wird jedes Wort tracken können, weil es hört ja auch die ganze Zeit mit mhm, und sieht, wenn du sagst, wie du sogar selber auf Wörter, die du sagst, reagierst in deinem Körper.
Ja.
Denkst du, das ist so eine Richtung... Vielleicht ja, auch von deinem Standpunkt
ich aus, weiß, wo wir was uns du meinst. Könnten. Ich weiß, was du meinst. Und das Tracking finde ich auch, das ist klar, das kann man messen und alles. Aber was eben fehlt, ist genau dieser Gefühls- und seelische Bereich und der Moment. Also natürlich können die im Nachhinein analysieren, okay, da geht der Heartrate up und so und mhm, das passiert. Aber ich glaube, unsere große Stärke, und das ist das, was uns von AI unterscheidet, ist das Herz, oder ist das Emotionale, ist das Momentane und auch dieses Zwischenspiel, dieses Zwischenmenschliche. Also natürlich kannst du dir jetzt irgendwie so einen AI-Kopf da hinstellen, der dir irgendwelche Fragen stellt und der aufgrund deiner Heartrate irgendwie anders fragt. Aber diese Nuancen, die zwischenmenschlich aufgehen, denke ich, die können sie noch nicht ganz
im Kopf. Ich habe das nicht mehr richtig im Kopf. War das von der Job Hopkins? Oder auf jeden Fall... war das ein Experiment, wo Bill Gates auch involviert gewesen ist. Mhm. Und das war dann tatsächlich so, dass der Arzt, wenn er diese Information dem Patienten mitgegeben hat, dass das kälter rübergekommen ist, mhm, als die Information von der AI, weil die AI einfühlsamer war.
Ach,
also von den Worten her. Es war natürlich okay, geschriebener Text, ja. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil mhm, letztendlich... warum du Emotionen von mir verspürst, wenn wir miteinander kommunizieren, ist natürlich schon die Tonalität und alles, mhm, aber letztendlich sind es auch zu einem gewissen Grad die Worte. Wenn ich die richtigen Worte verwende, dann kann ich emotionale Reaktionen von dir triggern. Es müssen nicht mal in der Tonalität sein, es reicht schon, wenn es jetzt monoton wäre. Natürlich, wenn dann die Tonalität noch kommt. Und da weiß ich nicht, ob du schon auch viele Videos auf YouTube gesehen hast. Es gibt mittlerweile einen Haufen Videos, wo du nicht mehr checkst, dass das kein Mensch ist. Mhm. Und jetzt leak ich auch was. Ich habe schon Reels und TikToks gemacht, das bin ich nicht. Und niemand checkt's. Es ist meine Tonalität, ja, ja, meine Stimme. Du hörst meine Emotionen raus, wie ich bestimmte Dinge auch in echt betone. Warum? Weil du nimmst 1 Stunde, 10 Stunden Audiomaterial. Nachher kannst du in deiner Stimme alles sagen, was du willst. Und es hört sich an wie du. Und es ist undifferenzierbar von dir. Zumindest als Mensch. Vielleicht wird es eine Maschine checken, dass es nicht ich ist. Weil sie halt dann guckt, okay, das stimmt irgendwie nicht. Aber als Mensch kannst du das nicht mehr unterscheiden. Und du hast Tonalität, genauso wie ich jetzt rede, das ist alles drin, das würdest du gar nicht checken. Darum sage ich, also ich bin da, was das angeht, eher im anderen Lager und habe da auch schon so ein bisschen Angst, in welche Richtung es gehen könnte. Weil es wird einen Moment dann geben, wo wenn du zumindest online unterwegs bist, und das kann jetzt teilweise schon sein, du wirst nicht mehr unterscheiden können, ist das ein Mensch oder nicht. Mhm. Oder hat das ein Mensch geschrieben? Hat das ein Mensch aufgenommen? Ist das überhaupt ein Mensch im Video oder im Bild? Oder ist das einfach generierte Pixel aus einem Large Language Modell oder anderen AI-Modell und du als Mensch kannst das nicht mal mehr unterscheiden?
Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Aber ich eben, also so dieser seelische, emotionale, empathische Aspekt, ich glaube, der macht uns ja auch aus. Ja. Oder? Das ist ja so der Teil, den sie, glaube ich, schon noch nicht geknackt haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Seele geknackt haben, aber sie haben geknackt, wie du den Mensch replizieren kannst, ja, dass du denkst, es ist ein Mensch, aber es ist gar kein Mensch. Hm. So, ja. Das glaube ich schon eher.
Das kann sein, ja.
Also eine, blöd gesagt, eine Simulation von einem Menschen, aber es ist kein Mensch.
Genau.
Ja. Jetzt interessiert mich aber noch, ein bisschen abgedriftet, aber wir haben jetzt ja so angeguckt, okay, jemand hat ein Problem, jemand löst das Problem entweder alleine, das ist eine Möglichkeit, jemand löst das Problem mit Therapie, es gibt ganz viele Problemlösungen, Gesprächshypnose oder ganz viele Problemlösungen. Im Kern geht es ja immer darum, du hast es auch sehr schön gesagt, in der Praxis etwas umsetzen, weil du kannst noch so viel Therapie und noch so viel alles Mögliche machen, aber wenn du nach 10 Jahren, egal was du gemacht hast, am gleichen Ort bist und unzufrieden bist, also wenn du zufrieden bist, dann ist eh egal, dann ist eh chillig. Aber wenn du unzufrieden bist und sich aufregt, dass du als Problem siehst, weil es ja auch subjektiv ist, dann hat ja irgendwas nicht funktioniert. Ja? Und dann guckt man nach anderen Lösungen. Jetzt ist so meine Frage, und das ist halt immer sehr oft, ich glaube, so dieses Initiale, du weißt rational, was du machen musst. Das hatten wir ja vorher mit der Morgenroutine. Oder du weißt, du musst eigentlich nicht rauchen. Oder du weißt, du solltest Sport machen. Rein objektiv gesehen, du weißt das, du verstehst das, dein Verstand versteht das. Aber du bist wahrscheinlich emotional noch nicht an dem Punkt. Oder halt, was auch immer die Blockade ist, das zu tun. Du stellst ja immer Fragen letztendlich. Sie sollen selber drauf kommen. Aber es gibt doch sicher auch Fälle. Was machst du, wenn es einfach nicht geht, nicht klappt? Es gibt doch sicher Momente, da kannst du noch so viele Fragen stellen, aber die Person wird nicht weiterkommen. Was machst du dann in so einem Fall?
Also das ist ganz selten, weil die zu mir kommen, und ich mache ja Vorgespräche.
Also das heißt, es ist schon okay.
Also die zu mir kommen, die wollen wirklich was ändern. Also da ist auch ein gewisses Schmerzlevel erreicht. Mhm. Die bezahlen mich auch gut dafür. Mhm. Das ist wirklich auch dieses Finanzielle. Und das hat auch mit dieser Eigeninitiative und Eigenverantwortung für das Ganze zu tun. Und das macht etwas mit einem, wenn man da Geld auf den Tisch legt, um etwas wirklich jetzt ändern zu wollen. Und deshalb ist auch die Erfolgsquote wirklich hoch. Also es ist wirklich selten, dass jemand sagt, hey, es hat überhaupt nicht, also das ist eigentlich nie der Fall. Irgendetwas ändert es immer. Manchmal ändert es halt Dinge, die man, wie soll ich sagen, die man sich anders erhofft hat. Aber eine Veränderung ist immer da.
Also kann ich mir so vorstellen, wie in der Unternehmensberatung. Ich nehme in die Unternehmensberatung nur Leute, die 500.000 Umsatz im Jahr machen. Und wenn ich die kann ich locker auf 1 Million hochskalieren. Mhm. Aber ich nehme keine Leute, die noch nie ein Business gestartet haben. Genau. So nach dem Motto, du guckst, wo sind ein paar Fundamente schon da, wo du siehst, hey, da ist die Success-Wahrscheinlichkeit 80-90% oder whatever. Mhm. Und jetzt bei der Unternehmensberatung bleiben wir mal in dem sehr konkreten Beispiel. Ja. Okay, du hast noch nie ein Business gemacht, okay, du bist noch angestellt, du hast noch nie was nebenberuflich gemacht. Ja, glaube ich, weniger ein Match. Mhm. Weil da ist die Success Rate wahrscheinlich eher so bei 5%, 1% oder so. Ja. Und dann filterst du, also wenn ich das richtig verstehe,
genau,
oder?
Genau. Also weil
so die Affinität sozusagen auch am Anfang.
Ja, es muss wie so ein Schmerzlevel erreicht sein, wo die Menschen sagen, oder die Klienten sagen, hey, ich hab die Schnauze voll, jetzt muss ich was ändern und wirklich was ändern. Und nicht nur so ein bisschen herumdümpeln, sondern ja.
Aber ist das nicht irgendwie auch schade, das frage ich mich auch manchmal so, so vom unternehmerischen Aspekt her, so jeder wünscht sich, ja, er ist Unternehmer, selbstständig, ist doch geil, du kannst selber entscheiden, du bist dein eigener Chef. Das ist so diese Wunschvorstellung von vielen. Und ich zum Beispiel vor allem auch am Anfang meiner Reise habe gedacht, ja, jeder soll einfach Unternehmer werden, das ist doch richtig geil. aber ich habe dann über diese Jahre festgestellt, dann auch so, auch nicht jeder ist dafür gemacht zu einem gewissen Grad. Man kann sich das schon auch aneignen, aber es birgt halt auch Opfer, Zeit, Investments, die man halt tun muss. Und ich rede jetzt nicht von finanziellen Investments, sondern eher so vom Mindset her, du musst halt, so hart auch klingt, richtig abgehärtet werden, du musst halt klarkommen mit Rückschlägen und dann nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, sondern auch weiterziehen, okay, abwischen und weiter geht's, so nach dem Motto. Genau. Und das kann auch nicht jeder von Anfang an. Auch ich musste gewisse Sachen teilweise on the go lernen und damit klarkommen. Darum ist es aber nicht irgendwie dann auch, also ich habe dann immer so den Gedanken gehabt, oh, ist eigentlich mega schade, dass sich viele das wünschen, so, weißt du? So die Benefits, aber irgendwie nicht jeder wird es machen können, so, weil halt nicht jeder dafür gemacht ist oder nicht jeder bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. Insbesondere wenn du auch, also es ist schon ein Unterschied, ob du vielleicht selbstständig bist und dann bist du Unternehmer mit mehreren, vielleicht bist du ja mal 1000 Angestellte. Das sind ganz verschiedene Levels, vor allem wenn du es selber aufbaust und nicht irgendwie CEO wirst und du hast es nicht selber aufgebaut. Das ist nochmal ein Difference, weil dann bist du einfach die Corporate Ladder aufgestiegen versus jemand hat das Unternehmen Coca-Cola aufgebaut zum Beispiel.
Ja.
Und findest du nicht manchmal auch schade, dass du dann sagst, okay, jetzt da ist es schwieriger zu helfen oder die müssen anderweitig, weil ich denke mir das manchmal halt auch, wenn mich Leute fragen, eben so Thema Unternehmertum, ich will auch selbstständig werden, ich will auch das machen, jenes.
Ja, voll. Also ich kenne das. Also man will ja dann, wenn man so eine geniale Methode hat, wo man weiß, hey, das funktioniert, will man ja allen helfen. Oder jeder, der raucht, im Umgebung.
Ja, genau.
So, hey, so mit. Und das ist das Gleiche wie du beim Unternehmertum. Absolut. Aber das Problem ist, also da dürfen wir auch erkennen, das müssen wir nicht tun. Wir können nicht alle, wir können nicht alle retten und wir müssen auch nicht alle von dem überzeugen, was wir so genial finden. Also es sind so diese zwei Aspekte, und das musste ich auch lernen, the hard way, oder? Also so dieses Helfer-Syndrom wirklich ablegen und sagen, hey, ja, natürlich, ich mache auch ganz viel Social Media, die Menschen wissen lassen, hey, da gibt es andere Möglichkeiten, es gibt andere Wege, und wenn, vor allem dann, wenn alles andere nicht klappt, ist es vielleicht lohnenswert, sich das anzuschauen, aber deshalb auch außerhalb von der Norm oder vom System, also außerhalb von Krankenkasse und all den Dingen, weil es wirklich anders ist und auch anders funktioniert.
Das ist halt auch wieder so dieses Helfersyndrom, das du angesprochen hast. Also, wie hast du das abgelegt? Also, wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt sagst, okay, ich kann Leuten helfen, aber eben nicht allen, weil auch nicht jeder ist bereit dazu, die bestimmten Dinge zu tun oder halt dann wirklich auch in die Ausführung zu kommen und nicht nur immer drüber zu sprechen. Also, wie ist da dein Prozess gewesen, um halt dieses, du willst jedem helfen und oh mein Gott, und das abzulegen?
Also ich löse es jetzt gerade auf zwei Weisen. Also ich bilde ja einerseits Therapeuten, Coaches und Hypnotiseure in dieser Methode aus, weil ich halt gemerkt habe, ja, das darf und soll an die Menschen kommen. Also es ist mir extrem wichtig, und mache nebendran auch noch 1:1. Und das Zweite ist aber auch, dass ich eben wie gemerkt habe, ganz viele Menschen wollen gar nicht, dass man ihnen hilft. Also natürlich ist es wichtig, sie wissen zu lassen, dass es Möglichkeiten gibt. Aber wie du sagst, dieser Drive, du musst dafür gemacht sein, diese Dinge umzusetzen und da wirklich auch hinzuschauen oder dich dieser Realität auch zu stellen. Also manchmal ist es auch hart, wenn man sieht, hey shit, das war jetzt wirklich so, ich habe mir das Leben jetzt 10 Jahre so schwer gemacht, kann ja nicht sein, oder? Und gleichzeitig ist die Erleichterung dann aber auch da, aber jetzt habe ich es gemerkt, jetzt kann ich hier aussteigen. Aber das ist so, dieser Reality-Check ist manchmal nicht so bequem. Also das ist manchmal schon noch herausfordernd.
Also dieser selbstkritische Blick zu sehen, hey, ich habe 10 Jahre etwas gemacht, das kann ich jetzt nicht mehr ändern, aber ich hätte es deutlich besser machen können. Ich mache es ab jetzt so, wie ich es mir besser vorstelle, aber hey, die 10 Jahre sind halt einfach ein Learning. Aber nur schon das gesund zu verarbeiten und nicht dann vielleicht dann völlig demotiviert zu sein oder völlig dann, gibt es ja auch, je nachdem kann man sich ja, es gibt theoretisch jede Konstellation, oder? Das ist dann, wo du sagst, auch noch teilweise sehr schwierig, vor allem, wenn man sehr lange etwas gemacht hat, das dich sozusagen dich selber abgefuckt hat und du eigentlich merkst, eigentlich war es so leicht, das nicht zu tun.
Ja, das ist ja das, was manchmal so erschreckend auch, oder erschreckend, oder deshalb ist es so mein Drive, weil einfach ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass man es eigentlich schneller lösen kann, als man denkt. Auch Dinge, die schon über Jahre bestehen oder eben, wo man denkt, hey, ich schaffe das nie. Sehr viel mehr möglich, als was wir denken. Und eben, du hast einen Weg gefunden über diese Meditation und über diese Audios, die du hörst. Es findet jeder einen Weg. Also das ist wirklich das Coole auch daran, dass wir unser Mind, also unser Verstand oder unser Geist ist enorm stark, auch wenn wir ihn lassen. Also wenn wir das uns auch zutrauen und aber auch in die Umsetzung kommen. Also nur meditieren reicht nicht, oder? Du musst auch tun.
Ja, also du musst halt in die Umsetzung kommen.
Genau.
Was ich halt spannend finde auch, vielleicht kannst du das auch aus deiner Erfahrung vielleicht schildern oder auch mit Gesprächen, die du hattest, also was ich gemerkt habe, also die Gedanken oder halt das Gehirn oder wo du das halt einschränken möchtest, mir eigentlich mal egal, aber es ist so ein, letztendlich ist es eine Form von Gerät, das alles rationalisiert, was vor dir passiert. Und du kannst dieses Rationalisieren, das ist wie so ein Thermometer, du kannst es einstellen. Und du kannst dieses Rationalisieren eher auf die positive Seite rücken, auf die neutrale oder auf die negative Seite. Und damit meine ich, dass wie du halt dann mit Situationen umgehst, das geht dann in Richtung Stoizismus, aber auch, was du ableitest aus verschiedenen Situationen. Das kann zum Beispiel bedeuten, hey, du bist in einem Gespräch mit jemandem und du denkst, hey, das ist ultra eine sympathische Person, weil du halt so getrimmt bist und du rationalisierst dir halt diese Cues so und die andere Person sitzt dann, das war voll das Arschloch hier. Mhm. Oder? Oder zum Beispiel auch, hey, du überschätzt jemanden und du unterschätzt jemanden. Das ist ja auch eine Form von Rationalisierung von Cues, Informationen, die die Person dir gegeben hat. Geht es dann auch, also merkst du auch, dass die Leute dann selber auf solche Sachen kommen? Das interessiert mich jetzt einfach, weil das war so meine Schlussfolgerung auch sehr oft, dass das Gehirn eigentlich nur eine Form von Rationalisierung ist. Und diese Rationalisierung kann geeicht werden. Und die kann sich auch verändern über die Zeit, über die Jahre mit den Erfahrungen. Mhm. Aber du hast dann immer so eine Tendenz, Situationen so zu rationalisieren, wie du geeicht bist.
Genau. Und wir eichen uns ja oft einfach über die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das Problem dabei ist, wenn natürlich Menschen vor allem negative Erfahrungen gemacht haben, haben sie das Gefühl, das Leben ist gegen mich und all diese Dinge. Ja. So, oder? Und da gilt es eben, wie so diese Möglichkeit auch zu sehen. Und das ist ja, es ist ja nicht immer alles nur negativ, sondern auch zu sehen. Und das ist nicht wie einfach alles schönreden oder alles positiv übertünchen, sondern so diese Dinge anzuzapfen, wo man sieht, ja, na, eigentlich habe ich solche schwere Zeiten ja schon mal überwunden. Oder so etwas. Oder irgendwie diese Ressourcen, die in einem schlummern, die wir auch haben. Und das ist ja so faszinierend bei uns Menschen. Also es ist ja krass, was wir alles überwinden können. Oder weil auch wirklich schwierige Zeiten. Mhm. Oder wenn du auch von Tod oder Krankheiten oder Unfall, das umgibt uns ja, oder das kann passieren. Und da geht es ja darum, wieso stehen wir wieder auf und machen weiter, oder? Und da einfach so nicht nur aus den negativen Dingen lernen oder immer negativ schließen, sondern einfach dieses, ja, wie du sagst, dieses Barometer neu einstellen, wie soll ich sagen, manchmal neu kalibrieren auch, oder? Dieses Setting, das wir haben, wie so ab und zu wieder justieren, oder ich nenne es manchmal auch so diese Festplatte neu aufsetzen, also da mal einen Reboot machen und mal das Ganze wieder frisch aufsetzen, weil diesen ganzen Müll, den da an einem noch hängt, den können wir auch mal gehen lassen. Aber das nützt eben nichts, wenn jemand sagt, ja, du musst es jetzt einfach loslassen. Mhm. Das, so funktioniert es dann halt auch nicht.
Und jetzt würde mich auch interessieren, wir haben jetzt viel über Leute gesprochen, mit denen du ja dann redest, aber wie oder wendest du vielleicht auch teilweise diese Techniken mit dir selber an? Also so à la, weil du hast ja eigentlich dieses Wissen oder du, also machst, wie gehst du damit um, dass du dieses Wissen hast? Kannst du das bei dir selber in einer gewissen Form anwenden, um halt selber eine Selbsttherapie oder ich weiß nicht, wie man eben sagt, machen kann? Oder?
Das ist eine super Frage und das ist ja so lustig, das ist eigentlich tragisch, wir Menschen sind irgendwie so gemacht, wir haben ja alle unsere eigenen blinden Flecken und ich habe einfach, und ich bin sehr für Effizienz, ich mag, wenn es schnell geht. Okay. Ich habe einfach gemerkt, hey, wenn ich mir dann einen Kollegen hole, der mit mir das macht, geht es viel schneller, als wenn ich mich 10 Wochen lang das frage und selbst mir versuche, das auszumachen. Und deshalb meist hole ich mir Hilfe.
Okay. Finde ich spannend, weil ich bin jetzt zum Beispiel genau jetzt bei solchen Sachen speziell die gegenteilige Person, weil ich mir denke, ich bin auch sehr ein großer Fan von Effizienz, aber ich möchte möglichst autonom sein. Ja. Also so, du kannst es, also ich bin jetzt überhaupt nicht autonom, also ich muss in Migros gehen, in Coop gehen, also weißt du, aber so mental meine ich jetzt. Ja. Also so auf mentaler Ebene möchte ich so autonom wie möglich sein und immer in diesem Gemütszustand sein können, wo ich sein möchte, ohne auf äußere Einflüsse und Personen bezogen zu sein. Natürlich werde ich beeinflusst, wenn irgendwas passiert, positiv als auch negativ in meinem Umfeld oder wenn irgendwas negativ oder positives passiert in Freunden, Familien und so weiter. Das beeinflusst mich schon auch, aber ich versuche möglichst autonom mental zu sein, weil ich mir halt denke, das ist eine der wichtigsten, also für mich persönlich, eine der wichtigsten Skills. Ohne das kann ich nicht gewährleisten, dass ich in jeder möglichen Situation performen kann. Mhm. Also auch Extremszenarien, der Krieg bricht aus in der Schweiz und ich muss mental ready dafür sein und dann halt auch überleben können. Jetzt das Beispiel. Nicht, dass es passiert, sehr unwahrscheinlich, aber so, nach dem Motto. Das würde mich jetzt zum Beispiel jetzt hindern, das zu machen, aber ich verstehe, es gibt Momente und Points, okay, ich bin dann mit meinen Ressourcen subjektiv gesehen am Ende, ich habe keine Power mehr, ich brauche jetzt Hilfe, das kann es auch geben, aber bis zu diesem Punkt möglichst autonom, dann wäre jetzt mein Gedanken, finde ich sehr spannend.
Ja, ich finde es super.
Also aber bei dir geht es darum, dass du einfach schneller auf diese Lösung
also
kommst.
Das Ding ist ja, und Autonomie, da bin ich voll dabei, also I love Autonomie. Also bin, und das Ding ist eben, dass ich erkannt habe, und das ist ja das Schöne bei dieser Methode, dir gibt niemand Tipps und Ratschläge. Mhm. Und es ist nicht, dass du dich abhängig machst von dieser Person. Das erlebe ich leider sehr oft, dass Klienten kommen und sagen, hey, ich war über Jahre bei dieser Person. Ich finde es echt schlimm, oder? Also, und das ist es überhaupt nicht. Das ist wie so ein Impuls, oder? Das ist wie eine Art, und das hat Gary Vee hat das letztens irgendwie auch gesagt, hey, Therapy ist super, weil dann werde ich angeregt, über mich nachzudenken oder anders über mich nachzudenken. Und das ist eigentlich der Impuls. Also es geht nicht darum, dass ich mich irgendwie, also dass ich mir nicht selbst helfen kann. Es geht einfach schneller, wenn ein anderes Hirn noch andere Fragen stellt, sozusagen.
Also da bin ich voll bei dir. Also vor allem, wenn es so um, also wenn es sehr um physische Sachen geht, bin ich da voll dabei. Klar spricht man auch über philosophische Sachen, aber ich muss halt ehrlich sagen, so, ich finde, wenn man selber drauf kommt, auch wenn, also selbst wenn ich bei solchen Sachen selber drauf komme, oder halt indirekt selber, auch wenn ich dann vielleicht objektiv gesehen nicht so weit komme, habe ich das Gefühl zumindest, subjektiv, hey, ich kann selber damit klarkommen und zu diesem Goal kommen, auch wenn es statt 100 Jahre 300 Jahre geht, so übertrieben gesagt. Aber das ist auch wiederum, jetzt kann man sich fragen, hey, woher kommt das, warum möchte ich das selber machen? Also das könnte man natürlich alles hinterfragen.
Das ist sehr spannend, ja.
Aber das heißt, du holst, also du machst, das nicht mit dir selber, sondern du holst dir eigentlich dann jemanden in deine Nähe.
Also jetzt nicht bei jedem Kleinsten irgendwas, aber wenn ich sehe, das ist ein Muster, das kommt jetzt immer wieder, dann will ich wissen, was dahinter steckt. Und da bist du einfach wirklich schneller und auch...
Aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du dann das auch, wenn es kleinere Sachen sind, wo du es einfach selber machst?
Natürlich,
und dann
also so eine gewisse Resilienz dürfen wir alle entwickeln. Also es ist mir noch wichtig, dass man jetzt nicht wegen jedem... Irgendwas da.
Darf ich fragen, wie bei dir das im Kopf dann so ausschaut? Also wie gehst du da? Also es ist eine kleine Sache und du merkst das und was passiert in deinem Kopf dann so? Das ist auch spannend, weil das ist ja dann so ein Selbstgespräch auf eine Art und Weise.
Ja, also ich nehme es einfach mit. Also bei mir ist es super, wenn ich es mitnehme beim Joggen oder bei solchen Dingen, weil dann so gewisse kreative Prozesse ins Laufen kommen, weil ich eine gewisse Distanz dann auch habe und dann nehme ich es mit und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also es ist so dieses Ergebnis offen auch. Also so, und auch wie so eine andere, also kleine Dinge ist auch wie so, dass du halt das wie anders bewertest nach so einer Joggingrunde, dass du merkst, hey, ja, eigentlich ist es nicht so ein Riesending und vielleicht bewertest du das auch anders oder hast du irgendwie da einen Elefanten aus einer Fliege gemacht oder was auch immer. Also so.
Okay.
So läuft das manchmal. Und vielleicht, wenn es so richtig Motivation geht, ist wirklich das, was du auch beschrieben hast, hey, für was mache ich denn das Ganze? Also was ist denn der Sinn und Zweck dabei? Und versuche ich mich selbst hier ein bisschen rauszureden aus der ganzen Situation oder mir das schön zu reden, dass ich es eben nicht mache? Oder so diese Action-Taking ist ja auch manchmal extrem unbequem oder? Und verlangt wirklich viel, viel Ausdauer und viel... viel Energie von einem, ja.
Also ich mache das auch ähnlich, aber ich bin so, ich habe so den Thomas, der ist so ganz, ganz so, das ist wie so eine Split-Personality. Das heißt, der eine Thomas spricht mit dem anderen Thomas natürlich nur im Kopf und sagt sich so, Digga, du machst das jetzt oder du machst das jetzt nicht. Und dann, also weißt du, dass du den, wie sagt man dem, Major Thomas so im Kopf, ja, ich habe überhaupt nichts mit Militär am Hut, ich bin auch aus dem Militär rausgeflogen, aber so im physischen, also so, wenn ich mir das physisch vorstelle, und da hast du halt den anderen Thomas, der hört zu, der versucht so, okay, aha, okay, und ist es wie so ein Gespräch zwischen zwei verschiedenen und manchmal gibt es auch ein Gespräch zwischen zwei anderen Thomasen und so nach dem Motto ist das und irgendwie kommt man dann schon auf einen grünen Zweig, kommt auf eine Lösung, manchmal geht es eben länger. Manchmal geht es relativ fix, so ein Gedankengespräch, eben unter der Dusche, vorm Schlafen gehen oder auf dem Nachhauseweg im Auto sehr oft. Im Auto passiert mir das oft, weil du halt dann so Gedanken versunken, wenn du immer den gleichen Weg fährst, dann so, wow, ich bin schon zu Hause, holy shit. Und da ist dann irgendwas so verarbeitet. Und also, ich finde das ganz spannend. Ich glaube, das ist so auch so ein Pattern, du hast gesagt, beim Joggen. Es ist meistens, glaube ich, wenn du deinen Körper etwas machen lässt, was du automatisch machen kannst, dann gehst du in diesen Modus rein.
Genau.
Also Joggen, bei mir ist es auch Autofahren jetzt eben oft, weil ich halt immer halt so dieselbe Strecke fahre und nie eine andere, sondern immer genau die gleiche Strecke fahre. Und zwar hin und zurück. Und ich glaube, das kann man, das habe ich früher auch nicht so ganz gecheckt, das kann man ja eben bewusst triggern, wenn du solche Momente kreierst. Mhm. Also bei du jetzt joggen, du gehst joggen und vielleicht ist Joggen ja schon auch sportlich gut, aber unbewusst oder bewusst merkst du, du triggerst so diese Verarbeitungsphase, weil dein Körper etwas automatisiert machst und du wirklich sehr gedankenversunken reingehen kannst.
Genau.
Und die meisten Leute, auch ich habe sehr oft Probleme mit einfach still zu sitzen und nichts zu tun. Und dein Körper will dann irgendwie dann doch noch irgendwie sowas machen. Ja.
Ja, das ist ja auch unterbewusste Arbeit in dem Sinn eigentlich. Einfach selbst.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt möchte ich so noch als Roundup, wir haben wirklich viel über verschiedene Dinge gesprochen, wenn jetzt also wenn jetzt jemand selber nicht weiterkommt, ja, und er hat jetzt vieles gemacht und versucht vielleicht verschiedene neue Dinge, wenn du jetzt einfach sagen würdest, es gibt so einen Self-Skill, den man sich aneignen kann. Ich weiß, du möchtest den Leuten nicht etwas bei, also etwas direkt mitgeben, aber ich meine, es gibt doch sicherlich irgendeinen Trait, den man vielleicht auch, den du merkst, den viele deiner, von mir aus auch Kunden, haben, den sie sich nachher angeeignet haben, unbewusst. Was ist das so für ein, du hast vorhin zum Beispiel auch gesagt, für sich selber gerade stehen als Beispiel, also solche Sachen. Was ist so etwas, wo du sagst, wo sich dann oftmals herauskristallisiert, was sich dann natürlich in der physischen Welt in verschiedene Richtungen bewegen kann oder verschiedene Dinge ermöglicht für die Leute?
Es ist noch schwierig, das auf einen Nenner zu bringen. Also es ist so, ja eben, also ich glaube, manchmal sind wir einfach sehr in unseren eigenen Bewertungen und Schlussfolgerungen drin gefangen. Und da mal diesen ganzen Druck und diese Bewertung rauszunehmen, hilft schon extrem, das Ganze einfach ein bisschen anders anzuschauen und setzen zu lassen. Also auch wenn Real-Life-Problems da sind und wirklich das Ganze auch ziemlich schmerzhaft sein kann, da, wenn du da ein bisschen aus deinen eigenen Bewertungen aussteigst oder auch aus der Angst vor Bewertungen aussteigst, das hilft extrem.
Sehr cool. Wo findet man dich?
Überall.
Überall. Also
online, also YouTube, Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn.
Genau. Okay, cool.
Ja, danke.
Das war heute eine spannende Folge beim Thomas Kovacs Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung hier da auf Spotify und Apple Podcast und wir sehen uns bei der nächsten Episode.